Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ich habe schon ein paar Leuten gesagt, ich bin sehr begeistert, heute wieder predigen zu dürfen. Ich habe jetzt 4 Wochen nicht gepredigt bei uns in der Kirche, deswegen habe ich ganz viel zu erzählen und es kann vielleicht ganz schnell werden, weil wenn ich begeistert bin, dann erzähle ich immer ganz, ganz schnell, aber ich hoffe, ihr kommt mit. Mein Predigttitel heute ist, wenn die Kirche betet. Wenn die Kirche betet, wenn du mitschreibst, dann solltest du das aufschreiben, wenn die Kirche betet. Wenn du nicht mitschreibst, dann solltest du das aufschreiben, wenn die Kirche betet. Okay? Bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz beten und dann gehen wir in die Predigt rein. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich bete, dass unsere Herzen offen sind, von dir zu hören. Wir sind nicht hier, um einfach nur unsere religiöse Pflicht zu erfüllen. Gott, wir sind hier, um von dir zu hören, dass unsere Herzen verändert werden. Und deswegen beten wir, dass du heute zu uns, zu jedem Einzelnen persönlich sprichst, im Namen von Jesus. Amen. Amen. Viele Leute fragen sich manchmal, 21 Tage des Gebets und warum wollt ihr unbedingt das alle zusammen beten? Es reicht doch schon, wenn ich alleine bete. Warum macht ihr so einen Wirbel um das gemeinsame Gebet? Ich glaube, es gibt einen Ort für persönliches Gebet, wo du mit Gott sprichst. Aber genauso gibt es einen Ort, eine Zeit, in der wir zusammenkommen als Kirche, um miteinander zu beten. Es gibt einige Dinge, von denen ich überzeugt bin, die nur im gemeinsamen Gebet geschehen werden. Folgende Bibelstelle, Matthäus 18, 19 bis 20 sagt folgendes. Jesus spricht, er sagt, wiederum sage ich euch, also Jesus sagt hier was und wenn Jesus etwas sagt, dann sollten wir als Nachfolger von Jesus genau zuhören. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und ich liebe das so, wenn ich so Verse lese, nicht einfach nur drüber zu gehen und sagen, oh ja, nette Verheißung, so ein bisschen näher reinzuschauen. Und das Wort Übereinkommen ist ein sehr interessantes Wort. Im Griechischen ist das das Wort Symphoneo. Und Symphoneo, das ist das Wort Symphonie. Und für alle, die nicht so musikaffin sind, aber eine Symphonie ist ein groß angelegtes musikalisches Werk, das für ein Orchester komponiert wird. Verschiedene Instrumente kommen zusammen für ein musikalisches Meisterwerk, das für ein Orchester komponiert wurde. Und zusammen bilden sie gemeinsam eine Harmonie, einen Einklang, trotz vieler unterschiedlicher Instrumente. Du hast da die Posaune, du hast irgendwie ein Cello, du hast einen Flügel, du hast alles mögliche Instrumente und sie spielen zusammen, wo du denkst, das sind so unterschiedliche Instrumente, das sind Saiteninstrumente, das sind Rhythmusinstrumente, aber wenn sie zusammenkommen, bilden sie eine Symphonie und die Summe der Instrumente ist viel stärker, lauter und schöner als jedes einzelne Instrument für sich alleine. Es gibt musikalische Meisterwerke, die kann man nur spielen, wenn man eine Symphonie hat. Wenn mehrere Instrumente zusammenkommen für ein gemeinsames Stück, für eine gemeinsame Harmonie. Kann jemand am Cello oder Flügel nicht auch ein klassisches Stück spielen? Absolut. Aber es ist etwas anderes als eine Symphonie. Und nur weil es Solostücke gibt, bedeutet es nicht, dass es nur Solostücke geben sollte. Wenn es um uns Christen geht, gibt es viele, die in Bezug auf ihr Gebetsleben bisher nur Solostücke gespielt haben. Aber ich glaube, die Bibel lädt uns ein, dass wir in eine Symphonie hineinkommen. Das soll nicht bedeuten, dass deine Gebete nicht kraftvoll sind, wenn du alleine betest oder sie nichts bewegen, aber es fehlt dir die Hälfte von dem, was Gott eigentlich möchte, was du erlebst im Gebet. Jesus sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Deswegen sind unsere gemeinsamen Gebetszeiten so wichtig, denn sie schaffen Raum für exponentiell mehr kraftvolle Gebetserhörung. 5. Mose 32 sagt uns, mit Gottes Segen schlägt einer 1000, zwei schlagen 10.000. Also Mathe ist nicht mein Favorite-Fach gewesen, aber ich weiß, wenn einmal 1.000 ist, dann ist zweimal 2.000 eigentlich. Aber bei Gott ist es irgendwie anders. Gottes Mathematik ist anders. Bei ihm bedeutet Addition gleich Multiplikation. Ja, das ist die Kraft der göttlichen Einheit. Wenn du und ich unter dem Segen und im Willen Gottes stehen und beten, dann verstärkt das die Kraft und das Wirken Gottes in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Kirche, auf übernatürliche Art und Weise. Und deswegen sind unsere 21 Tage zweimal im Jahr nicht irgendwie so eine nette Aktivität für halt die Fürbitter, die so, weißt du, die Superheiligen, und die machen das schon und ich lehne mich einfach zurück und die werden ja für mich beten. Nein, es ist für jeden Einzelnen unserer Kirche. Bevor wir die Kirche 2018 gestartet haben, haben wir mit dem Team 21 Tage gefasst und gebetet. Bevor wir 2019 mit wöchentlichen Gottesdiensten angefangen haben, haben wir 21 Tage gefastet und gebetet. Und immer wieder in unserer Kirche waren es Momente, wo wir gemeinsam als Kirche gebetet haben und das etwas freigesetzt hat in unserer Kirche und in dieser Stadt. Und deswegen auch jetzt, glaube ich, sind wir als Kirche in einem wichtigen Punkt angekommen, wo wir gemeinsam beten sollen und den Himmel bestürmen sollten. Denn nur dann werden wir mehr von dem sehen, was nur Gott tun kann. Denn wenn die Kirche betet, verändert das alles. Denn Gott schenkt nicht nur Gebetserhörung, sondern verändert auch das Leben von jedem Einzelnen, der Teil des Gebetstreffens ist. Denn wenn die Kirche gemeinsam betet, passieren kraftvolle Dinge. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte als Beispiel. Und wir kommen ja gerade aus der Apostelgeschichte-Serie, aus der Bible-Challenge heraus. Einige Apostel waren im Gefängnis aufgrund ihres Glaubens. Und hier sehen wir wieder, wenn die Kirche betet, passieren Dinge. Wenn die Kirche nicht betet, passiert auch nichts. Und diese Bibelstelle verdeutlicht nicht nur die Realität von gemeinsamem Gebet, sondern auch die Dringlichkeit von gemeinsamem Gebet. Apostelgeschichte 12, und wir schauen mal die ersten Verse an. Ab Vers 1. Um diese Zeit begann Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Und den Namen Herodes, der kommt ab und zu in der Bibel vor. Was interessant ist, dieser Herodes ist nicht der Herodes, der die ganzen Babys hat töten lassen. Das ist ja bei der Geburt von Jesus, wollte Herodes sicherstellen, ja, ich will nicht, dass hier ein anderer König kommt und lässt alle Babys töten. Aber hier ist das ein anderer Herodes. Er wurde auch Herodes von Agrippa genannt. Er wurde in Rom in seiner Jugend unterrichtet von jemandem, der Caligula hieß, der später dritte römische Kaiser wurde. Und als Geschenk gab Caligula ab diesem Zeitpunkt Gaius Julius Caesar, für alle Asterix-Fans, genau der. Dann Herodes, gab Julius Caesar dann Herodes das Gebiet von Israel unter seine Herrschaft. Und Herodes von Agrippa wurde also König von Israel, obwohl er nichts mit den Juden und so zu tun hatte. Und ich erzähle euch den Kontext, weil dann versteht man, wie der getickt hat und warum er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und zwar, er wurde in Rom unterrichtet und er wusste, okay, um irgendwie Gunst beim Kaiser zu bekommen, da muss Frieden hier herrschen, da muss einfach Ruhe sein. Und Ruhe in diesem Gebiet bekommen wir nur, wenn ich mich gut stelle mit den Juden. Hat er festgestellt, gut, die Juden haben Hals auf die Christen, also wenn ich die Christen ins Gefängnis werfe, dann habe ich Frieden hier, weil alle Juden sind happy. Also er war so ein bisschen so ein politischer, gewalttätiger Opportunist. Und das ist die Atmosphäre in all dem war. Also die Christen lebten unter Furcht und Schrecken. Und dann kommen die Verse 4 und 5. Man warf den Apostel, den Petrus, ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Also er war in Einzelhaft und speziell, wieso? Er ist voll der Megaterrorist, deswegen müssen sie ihn intensiv bewachen. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Und dieser Vers 5 ist mega interessant und sollte unsere Aufmerksamkeit bekommen, weil hier ein ganz besonderes Wort steht. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Und vielleicht denkst du, ja, das hast du jetzt schon mal gesagt, und ich möchte kurz den Deutschlehrer raushängen lassen. Also Deutsch war jetzt auch nicht mein bestes Fach, aber ich habe eine Grundschullehrerin geheiratet, deswegen kriege ich immer Nachhilfe, wenn es um Deutsch geht. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Das Wort aber hier ist eine Konjunktion. In der Grammatik spielen Konjunktionen eine sehr wichtige Rolle, da sie Beziehung zwischen den verbundenen Satzelementen ausdrücken. Die Konjunktion aber drückt hier keine Verbundenheit aus, sondern wird benutzt, um einen Kontrast oder einen Widerspruch aufzuzeigen. Jetzt denkst du so, boah, ich habe nichts verstanden, was willst du uns sagen? Folgendes: Der Text hätte sagen können, Petrus war im Gefängnis und die Gemeinde trauerte. Petrus war im Gefängnis und die Gemeinde machte sich große Sorgen. Oder Petrus war im Gefängnis und die Gemeinde plante schon seine Beerdigung. Das heißt, das wäre eine natürliche Entwicklung, eine natürliche Verbindung von dem ersten Satzteil zum zweiten Satzteil gewesen. Petrus war im Gefängnis und die Gemeinde versteckte sich aus Furcht, wer ist der Nächste, den sie hier verhaften. Aber die Gemeinde in Jerusalem entschied sich, einen Kontrast aufzuzeigen zu den momentanen Umständen. Und ich möchte euch ermutigen, als Christen im 21. Jahrhundert, schwimm nicht mit dem Strom, zeig Profil, indem du einen Kontrast aufzeigst im Gebet. Ich fühle mich überwältigt, aber der Frieden Gottes, der jeden Verstand übersteigt, beherrscht oder regiert in mir. In der ersten Jahreshälfte lief alles überhaupt daneben, aber ich weiß, dass Gott gute Pläne hat und der Rest vom Jahr wird das Beste vom Jahr werden. Ich möchte euch ermutigen, euch nicht euren Umständen zu ergeben, sondern euren Kontrast zu leben im Angesicht eurer Umstände. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Wir können uns entscheiden, uns unseren Umständen zu ergeben oder einen Kontrast in der Kraft und Gnade Gottes zu leben. Ich werde dem Wort Gottes mehr glauben als meinen Umständen. Wenn du glaubst, dass Kraft im Gebet liegt, wirst du beten, egal wie die Umstände sind. Entscheide dich immer zuerst für Gebet, denn wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Versuche nicht, einen geistlichen Kampf mit natürlichen Waffen zu kämpfen. Gebet ist unsere geistliche Waffe. Es sind nicht nur leere Worte, die irgendwie bis zur Decke gehen. Jakobus 5,16, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wenn du arbeitest, tust du das Beste, was du tun kannst. Wenn du betest, dann lädst du Gott ein, dass er sein Bestes tun kann. Und sie beten nicht irgendwie, sondern das griechische Wort hierfür, sie hörten nicht auf, ist das griechische Wort ekthenos, das heißt ernsthaft, energisch, inbrünstig. Und das hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Vielleicht denkst du, ja, boah, ich bin nicht so der extrovertierte Typ, ich bin eher so introvertiert, aber das hat nichts, auch nichts mit Frömmigkeitsstil zu tun. Vielleicht sagst du, ja, ich bin aufgewachsen in der Brüdergemeinde und so hat man nicht bei uns gebetet. So das ganze energische, inbrünstige, kraftvolle Gebet, das ist eher so für die Pfingstler und die ganzen Charismaten und so. Sondern es hat etwas, dieses inbrünstige Gebet hat etwas mit Herz, Glauben und Überzeugung zu tun. Wenn mir Folgendes passieren würde, stell dir vor, du bist in den Bergen wandern, weil wir haben ja Sommerferien und du denkst, hey, Wetter ist super, ich gehe in den Bergen wandern. Und du stürzt in eine Schlucht und bist da gefangen. Wirst du dann sagen, Hilfe, wäre cool, wenn mich irgendeiner retten könnte. Weil ich bin ein introvertierter Typ und wenn ich zu laut rede, ist es nicht mein Persönlichkeitsstil und deswegen werde ich nur leiden. Ey, wenn du da gefangen bist, wirst du sagen, Hilfe, hört mich irgendjemand, hol mich hier raus. Dann ist es egal, wie introvertiert du bist, du wirst schreien, weil es ernsthaft ist, da muss irgendetwas passieren, ansonsten krepiere ich hier. Und genau das Gleiche war für die Gemeinde in Jerusalem. Die haben gesagt, wir wollen ernsthaft beten, wir wollen dranbleiben. Auch wenn ich introvertiert bin, aber ich möchte nicht in meiner Persönlichkeit irgendwie hängen bleiben, sondern Gott, ich will ausdrücken, ich brauche mehr von dir, ich brauche ein Eingreifen von dir in meinem Leben. Und das finde ich so kraftvoll. Und das ist die Grundlage für drei Dinge, die passieren, wenn die Kirche betet. Drei Dinge, die passieren, wenn die Kirche betet. Und wenn du mitschreibst, hier sind deine drei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn die Kirche betet, geschehen Wunder. Wenn die Kirche betet, geschehen Wunder. Ich erwarte viele Wunder, wenn wir gemeinsam beten. Denn wenn wir beten, ist der Raum voller Glauben und Gegenwart Gottes. Man kann den Glauben spüren. Wir hatten Anfang des Jahres einen Gebetsabend gehabt. Der war der Hammer, weil es hat geschneit und also es war jetzt nicht wirklich Schnee hier. Also wir sind in Düsseldorf, ja. Also da hat sich irgendwas auf dem Boden Weißes abgelagert, ja. Aber das ist so, wenn es in Düsseldorf so ein bisschen Schnee ist, dann traut sich keiner mehr auf die Straße, weil und alle fahren nur noch 10 km/h, weil sie Angst haben. Aber was der Hammer war, wir waren mit dem Team am Campus Süd, haben gesagt, okay, es schneit. Da wird gar keiner kommen. Wir waren mit 4 Mannequins, haben gesagt, okay, wir sind mehr als einer und wir sind mehr als zwei, also ist Gott hier. Und haben gesagt, wir werden auf jeden Fall eine gute Gebetszeit haben. Und auf einmal kamen immer mehr Leute rein und immer mehr Leute rein. Und wir dachten so, der Hammer. Und vor allen Dingen, was so besonders war, die Leute, die sich durch das Schneegestöber mutig gewagt haben, die hatten eine Erwartung, dass Gott da ist. Die hatten Glauben, dass Gott Gebete erhört. Und dieser Gebetsabend, das war mein Highlight in 21 Tagen des Gebets, weil das war eine ganz andere Atmosphäre. Ich komme nicht hier, weil mein Kleingruppenleiter gesagt hat, ich muss hier sein, sondern ich komme hierher, weil ich Bock habe zu beten, weil ich erwarte, dass Gott etwas in meinem Leben tut. Matthäus 9, Vers 29, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Was für eine kraftvolle Verheißung. Aber lass uns noch einmal zurückgehen, Apostelgeschichte 12, Vers 1. Hier lesen wir nichts davon, dass die Kirche betete, als Jakobus gefangen genommen wurde. Und Jakobus wurde getötet. Aber als Petrus ins Gefängnis geworfen wurde, hat die Kirche gebetet und Petrus wurde befreit. Manche Dinge passieren nur, wenn die Kirche betet. Ich würde folgende These aufstellen. Die ist ein bisschen steil, aber ich hau sie einfach mal raus. Ich glaube, Johannes hat für seinen Bruder Jakobus gebetet. Und ich glaube, da waren bestimmt auch andere Christen in der Gemeinde, die für Jakobus gebetet haben. Aber die Kirche kam nicht zusammen zum Gebet. Und Jakobus wurde getötet. Aber als Petrus im Gefängnis war, kamen sie zusammen, um zu beten. Und verliere ich nicht den Gedanken, wenn es Gottes Wille ist, wird es passieren. Und wenn nicht, dann eben nicht. Mein Gebet verändert sowieso nichts. Das ist keine gesunde Theologie. Die Bibel sagt sehr klar, Gott möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle errettet werden. Aber trotzdem gehen Menschen verloren. Manchmal hängt Gottes Wille davon ab, ob du und ich in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gemeinsam beten. Wenn wir wollen, dass Gottes Wille geschieht, dann müssen wir anfangen, gemeinsam zu beten. Apostelgeschichte 12, Vers 6. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Stellt euch mal diese Situation einfach vor. Okay, da ist Petrus im Gefängnis. Er weiß, morgen Game Over. Ja? Und dann ist er zwischen den beiden Soldaten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich hier hinsetze, wenn ihr schon mal so Langstreckenflüge hattet, ja, wo man so lange fliegen musste und du zwischen zwei Leuten sitzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann da nicht schlafen. Vor allen Dingen, wenn einer so, weißt du, die Arme noch so breit macht. Also, und ich bin noch nicht mal an die gefesselt. Ich sitze nur hier, aber das ist für mich furchtbar, dann versuchen zu schlafen. Und jetzt stellt euch Petrus vor. Der ist nicht im Flieger, wo du noch irgendwie dann ein bisschen Netflix gucken kannst. Der ist im Gefängnis angekettet an zwei Soldaten. Und was der Typ macht ist, er dreht nicht am Rad. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, aber so im Flieger ist eine Sache, da kann ich sowieso nicht schlafen, aber dann gefangen, angekettet an zwei Soldaten. Ich hätte angefangen, irgendwie Fingernägel zu kauen oder keine Ahnung, manche knibbeln so immer dann rum, dann, ne? So, und dann denkst du, boah, hoffentlich tut's nicht so soll weh morgen, hoffentlich geht's ganz schnell, hoffentlich zögert der nicht und haut einfach kräftig zu und dann ist einfach vorbei oder hat nicht angefangen, sich irgendwie der Opferrolle zu verlieren, sagen, Gott, warum ich? Ich habe doch nur deinen Willen getan und jetzt werde ich dafür bestraft. Das darf doch nicht wahr sein. Und Psalm 91 und so, du hast verheißen, mich zu bewahren. Jetzt bin ich hier im Gefängnis und oh, du Gott, du hast mich vergessen. Nein, überhaupt nicht. Und das ist für mich so, der Typ schläft. Und ich habe für mich überlegt, kann ich im Angesicht meines Sturms schlafen? Kennst du Gott gut genug und vertraust du ihm genug, dass du seinen Frieden hast, egal wie deine Umstände sind? Jesaja 26, Vers 3. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ich möchte Frieden im Sturm haben. Ich möchte mich nicht in der Opferrolle verlieren. Ich möchte genau diesen Glauben haben von Petrus. Angekettet an Soldaten, egal an was für Umstände ich gekettet bin. Ich glaube, wir haben einen Gott der Wunder. Vers 7. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllt den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Die Herrlichkeit Gottes füllt den Raum, aber der pennt immer noch. Und er muss echt so einen Stoß bekommen. Der Engel muss ihn wach machen. Der Engel sagt ihm, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagt der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hatte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten ebenso, den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt hinausführte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Also ich stelle mir die Situation vor, wie ich muss meine Kinder morgens zur Schule wach machen. Ja, das ist so, die liegen im Bett und ich muss genau sagen, jetzt steh endlich auf, putz die Zähne, iss was, zieh deine Schuhe an, hier sind die Sachen. Und genau so musste der Engel mit Petrus reden, weil der war irgendwie voll daneben in dem Punkt. Weil er selber, glaube ich, gar nicht damit gerechnet hatte. Und die Wunder in dieser Geschichte sind der Wahnsinn. Ein Engel, der auftaucht, Ketten, die abfallen, Türen, die aufgehen. Sie sind scheinbar unsichtbar für die Soldaten. Wenn die Kirche betet, geschehen größere Wunder, als wir uns vorstellen können. Doch weder Petrus noch die Kirche hatten gewusst, dass das so geschehen würde. Vers 11, da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagt er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen, hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Wenn wir gemeinsam beten, werden außergewöhnliche Dinge passieren. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass auch wir in einem Wunder sitzen. Ja, dass vor 6 Jahren waren wir mit 11 Mannequins in einem Wohnzimmer. Und jetzt haben wir 2 Standorte in Düsseldorf. So viele Dinge, die wir erleben durften, so viele Taufen, die wir feiern durften, so viele Menschen, die geheilt worden sind, Menschen, die mit Suizidgedanken zu kämpfen hatten, wurden frei und voller Lebensfreude. Wenn wir gemeinsam beten, werden außergewöhnliche Dinge passieren. Vers 12. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, was mache ich jetzt? Mist, ich bin frei. Oder Halleluja, ich bin frei. Ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür. Hey, du hast wohl den Verstand verloren, entgegnete den anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, das muss sein Engel sein. Kurze Nachfrage. Wofür haben sie gebetet? Für Petrus, dass er aus dem Gefängnis freikommt. Was passiert als Resultat ihrer Gebete? Petrus wurde befreit. Was ist ihre Reaktion? Das kann nicht sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert. Das zeigt uns, dass auch die ersten Christen Menschen wie du und ich gewesen sind. Sie sind genauso herausgefordert oder überrascht von den Gebetserhörungen wie du und ich. Aber wir sollten nicht länger überrascht sein von Gebetserhörungen. Wir sollten immer dankbar und voller Wertschätzung und voller Lobpreis sein für das, was Gott in unserem Leben tut. Aber nicht länger überrascht. Denn unsere Reaktion sollte sein, ich habe gesehen, wie Gott Menschen geheilt hat, wie Gott Wunder getan hat und das getan hat und dies getan hat und hier gewirkt hat. Und ich weiß und bin überzeugt, dass wir einen Gott der Wunder haben und der sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Und er tut das Unmögliche. Aber was deutlich wird, sie dachten nicht, dass es Petrus sein könnte. Vers 16. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie hatten gebetet und nun sahen und hörten sie von ihrer Gebetserhörung. Vers 17. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen, weil sie dachten, hey, seid mal leise, die rennen am Ausrasten und er hat Schiss, dass jetzt irgendwie die Soldaten kommen und er wieder ins Gefängnis muss. Und er erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Wenn wir als Kirche gemeinsam beten, dann geschehen Wunder. Und wir haben schon viele Wunder erlebt, aber wir bleiben nicht bei dem Wunder stehen, denn Gott möchte dein Leben verändern und bewirken, dass dein Glaube gestärkt wird und du ermutigt bist, raus in die Welt zu gehen und ein Licht leuchten zu lassen. Das Zweite ist, wenn wir beten, dann tut Gott mehr, als wir erbitten. Wenn wir beten, dann tut Gott mehr, als wir erbitten. Gott wird immer mehr tun, als wir erbitten, denn Gott weiß alles, was wir brauchen. Darum sagt Jesus, dass wir beten sollen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Wille ist so groß und so mächtig, dass er mehr tun wird, als wir erbitten oder uns nur vorstellen können. Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott alles in unserem Leben tun möchte. Diese Kraft verändert unsere Umstände und verändert unser Leben. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir wirklich brauchen, aber Gott weiß es. Und wenn wir beten, dann kümmert sich Gott darum, auch um Dinge, an die wir gar nicht gedacht haben. Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Stelle Gott an erster Stelle deines Lebens und er wird sich um deine Anliegen kümmern. Und deswegen, wenn wir uns Zeit nehmen, früh aufstehen, in den 21 Tagen des Gebets, um 6.30 Uhr gemeinsam zu beten oder uns auf den Weg machen, mittwochs abends, um gemeinsam zu beten für die verschiedenen Anliegen in der Kirche und für Errettung, ist die Reaktion Gottes, Hey, sie kümmern sich um die Anliegen, die mir wichtig sind und auf dem Herzen liegen. Daher werde ich mich um ihre Anliegen kümmern. Und wir werden beten für Kirche für Kids, wir werden für Preteens beten, für Jugend, für die ganze nächste Generation, für Errettung von Menschen, für Heilung. Und die Reaktion Gottes wird sein, wow, ich liebe es, wie die Kirche mein Herzensanliegen zu ihrem Herzensanliegen macht. Und deswegen werde ich mich darum kümmern. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo du Wunder brauchst oder Gebetsanliegen hast und Gott wird sich darum kümmern, wenn du anfängst, gemeinsam mit der Kirche zu beten. Wenn du Teil der Kirche bist, solltest du mit der Kirche beten. Und wenn du das tust, wirst du erleben, wie Gott auf außergewöhnliche Weise wirken wird. Und wenn du betest, wird eine Kraft freigesetzt, die du noch nie erlebt hast. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn 200 feurige Christen in Düsseldorf gemeinsam in Symphonie beten würden. Das wird so eine Kraft Gottes freisetzen in unserer Kirche und in dieser Stadt. Und mein letzter Punkt, vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, ist, wenn die Kirche betet, wächst die Kirche. Wenn die Kirche betet, dann wächst die Kirche. Eine Kirche, die nicht betet, ist eine Kirche, die nicht wächst. Wenn wir anfangen zu beten, wird die Kirche weiter wachsen. Warum? Weil wir dadurch Gottes Kraft und sein Wirken in unsere Kirche einladen. Denn was wäre diese Kirche ohne die Gegenwart Gottes? Einfach nur eine nette, informelle, freundliche Veranstaltung. Ich kann kein Leben verändern. Und du kannst kein Leben verändern. Nur Gott und seine Gegenwart werden Menschenleben verändern, heilen und befreien. Und das ist das, was Menschen brauchen. Eine Kirche, die betet, ist eine wachsende Kirche. Apostelgeschichte 12, Vers 24. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahm, wuchs ständig. Die Message Bible sagt Folgendes. Währenddessen wuchs der Dienst des Wortes Gottes sprunghaft und rasant an. Seit diesem Moment war es immer so in der Kirchengeschichte, dass alle Kirchen, die gebetet haben, auch wachsende Kirchen sind. Und ich möchte euch ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte geben. Die Azusa Street Revival, Anfang der Pfingstbewegung, Anfang des 20. Jahrhunderts in Kalifornien, unter Leitung von William Seymour. Und diese Bewegung legte großen Wert auf Gebet, persönliche Heiligung, das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Erweckung führte zu einem starken Wachstum der Pfingstgemeinden weltweit, die heute zu den schnellst wachsenden christlichen Gemeinschaften gehört. Bei ihrem Start 1906 waren es einige wenige Personen in einem Wohnzimmer. Schon 1914 war es daraus entstanden die Assemblies of God-Bewegung mit 10.000 Menschen. Von 1906 Wohnzimmer zu 10.000 1914. Und mittlerweile hat diese globale Pfingstbewegung über 600 Millionen Mitglieder in nur 118 Jahren, wenn wir anfangen im Gebet. Die Herrnhuter im 18. Jahrhundert, im Jahr 1722, führte die Herrnhuter Brüdergemeinde unter Graf Ludwig von Zinzendorf eine ununterbrochene Gebetskette ein, die 100 Jahre andauerte. Das heißt, sie haben 24/7 gebetet. Diese Gebetsbewegung, gegründet von Glaubensflüchtlingen in einer kleinen Siedlung in Oberlausitz, trug dazu bei, dass tausende Missionare in die ganze Welt ausgesandt wurden, was zur Ausbreitung des Evangeliums und zum Wachstum der christlichen Gemeinschaft beitrug. In den ersten Jahrzehnten schickten sie hunderte von Missionaren in Regionen wie Karibik, Grönland, Nordamerika, Südamerika, Afrika und Asien. Heute hat die Herrnhuter Brüdergemeinde über 1,2 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt. 4 ihrer Siedlungen wurden dieses Jahr als UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Eine Bewegung, gegründet durch Gebet, die Welt verändert hat. Die Yoido Full Gospel Church in Seoul, Südkorea, ist eine Gemeinde, gegründet von Dr. David Jongi Jo, ist eine der größten Gemeinden in dieser Welt mit über 480.000 Mitgliedern. Ein zentraler Aspekt ihres Gemeindelebens ist das Gebet. Die Kirche veranstaltet regelmäßig Gebetsgottesdienste. Und sie sind so davon überzeugt, dass Gebet ein Schlüssel ist, dass Gottes Wirken in unserem Leben passiert, dass sie sogar einen Berg gekauft haben, einen Gebetsberg, okay? Und auf diesem Gebetsberg steht eine Kapelle, wo 6.000 Leute Platz haben, um gemeinsam zu beten. Darüber hinaus gibt es auf dem ganzen Berg 12 kleinere Kapellen, die insgesamt bis zu 20.000 Menschen gleichzeitig für Gottesdienste beherbergen können. Darüber hinaus gibt es 214 individuelle, sie nennen das Gebetsgrotten, die in den Berg reingegraben worden sind, wo Menschen sich zurückziehen können zum Gebet. Und diese Gemeinde hat Folgendes gemacht: mit kostenlosen Shuttlebussen, die täglich von der Kirche aus der Stadtmitte fahren, nehmen sie Leute mit zu diesem Gebetsberg. Diese Busse fahren von 7 Uhr morgens bis 19.30 Uhr abends. Einige Gläubige bleiben über mehrere Tage auf diesem Berg, während andere nur Tagesausflüge zu diesem Berg machen, zu beten. Bei der Ankunft hört man Gebetsrufe von Menschen, die auf dem Berg beten, selbst an extrem kalten Tagen. Es gibt verschiedene Orte zum Beten, in Gruppen oder privat. Und 4 Gottesdienste werden täglich in der Hauptkapelle abgehalten. Die Kapellen sind für diejenigen gedacht, die lieber offen und öffentlich beten. Viele Menschen campen sogar da. Deswegen haben die in den Kapellen auch Schlafsäcke ausgelegt, dass man da auch schlafen kann. Und manchmal denkt man sich so, ey, wer macht sowas Verrücktes? Ich sage euch, wer das macht. Menschen, die von 3 Dingen überzeugt sind. Das erste, wenn die Kirche betet, geschehen Wunder. Das zweite ist, wenn die Kirche betet, dann tut Gott mehr, als wir erbitten. Und das dritte ist, wenn die Kirche betet, wächst die Kirche. Es passieren Dinge, wenn wir beten. Aber einige Dinge werden nur passieren, wenn wir gemeinsam beten. Und ich glaube, für einige von uns ist eine Zeit, aus unserer Comfortzone rauszukommen und zu sagen, ja, ich habe meine Private Prayer Time und so und mein Prayer Journal. Und einfach zu sagen, ich möchte lernen, gemeinsam mit anderen Christen zu beten. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir das erleben und die Kraft erleben, die dahinter steckt, wenn wir als Kirche zusammenkommen und beten. Ich möchte euch einladen, dass ihr mit einsteigt in die 21-Tages-Gebets. Auch wenn du sagst, hey, Online-Gebet ist nicht meins, ja, meins auch nicht, aber da ist Kraft, wenn wir gemeinsam beten. Und wenn du sagst, ja, Campus Süd ist so weit unten, ja, ich weiß, ey, die fahren eine Stunde auf den Gebetsberg, alter Schwede, also fahren wir eine Stunde zum Campus Süd und beten gemeinsam. Weil wir erwarten und glauben, dass Gott mehr tun kann, als wir erbitten und erdenken können, wenn wir uns auf ihn verlassen und gemeinsam beten. Und ich habe gedacht, ich würde gerne Folgendes mit euch machen, okay, das ist ein Experiment. Und vielleicht sagt ihr, oh, es überfordert mich total, gar kein Problem. Dann chill einfach, bleib auf deinem Stuhl sitzen oder was auch immer. Aber ich möchte euch einladen, dass wir nochmal in eine Zeit des Gebets gehen. Und zwar Lobpreis und Gebet. Ich möchte euch einladen, dass wir, wenn es dir hilft, einfach bleib sitzen oder steh auf oder geh in den Gang oder sonst was. Aber lass uns eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Und an dem Ort, wo du bist, dass du vielleicht eines der folgenden Themen zu deinem Gebet machst, dass wir dafür beten. Das erste, wofür ich sehr gerne beten möchte, ist für die nächste Generation, für unsere Kids, für unsere Preteens, für die Jugendlichen. Ich glaube, in der Zeit, wo wir leben, ist es so wichtig, dass sie erkennen, wer sie in Christus sind. Das ganze Thema Identität ist so wichtig und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam für sie beten, für Schutz, für eine Begegnung mit Gott, dass wir beten, dass Leute sich bewegen lassen, mitzuarbeiten und den Kids zu dienen und zu sagen, hey, ich habe Gott erlebt und ich nehme meine Zeit und investiere sie in die nächste Generation, dass sie genauso wie ich Gott erlebt haben, dass sie es auch können. Weil ich glaube, dass einige von uns nur hier sind, weil wir Kids-Mitarbeiter hatten oder Jugendmitarbeiter haben, die, mit denen wir reden konnten, die für uns gebetet haben. Denn deswegen lasst uns dafür beten. Und das Zweite, wozu ich dich einladen möchte, ist, dass ihr gemeinsam mit uns betet für das ganze Thema Gebäude. Ich finde das Hotel super, ist gemütlich hier, aber ich würde echt gerne den nächsten Step gehen als Kirche und dass Gott uns einfach Führung und Klarheit und Leitung schenkt. Und darüber hinaus kannst du beten, was auch immer du auf dem Herzen hast, aber lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns eine Zeit von Lobpreis und Gebet gehen, wenn du merkst, hey, ich habe so viele Gebetssachen selber auf meinem Herzen, lade ich dich ein, vielleicht Wolfgang und Marina, wenn ihr nach vorne kommt, wir werden an der Seite werden wir Leute haben, die für euch beten, weil da ist auch Kraft in, dass du nicht alleine durchkämpfen musst. Ich möchte auch eine Bibelstelle vorlesen, Jakobus 5, Vers 14. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Vielleicht ist das genau das, was du brauchst, dass du jemanden einlädst, für dich zu beten. Wir haben hier an der Seite ist die Doris auch und auf der anderen Seite werden gleich auch noch Leute kommen. Nehmt die Einladung an, dass ihr nicht allein durchkämpft, sondern dass ihr für euch beten lasst und euch segnen lasst. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit des Gebets, in die wir jetzt reingehen. Gott, unsere Sehnsucht ist mehr von dir in unserem Leben. Ich bete, dass du neu unseren Glauben stärkst und kräftigst, dass wir einen Gott der Wunder haben. Und wir wollen diese Einladung annehmen, Gott, dass wenn wir beten, dass wir deine Kraft in unserem Leben einladen zu wirken und das zu tun, was nur du tun kannst. Außergewöhnliche Dinge zu tun. Im Namen von Jesus.